Dieser Podcast wird präsentiert von Contiki Reisen, dem Spezialisten für Ihre Ferienerlebnisse im Norden. Erfüllen Sie sich jetzt Ihre Winterträume. contiki.ch/winterhits.
NZZ Akzent. In diesem TikTok-Video sind der französische Präsident Macron, der deutsche Kanzler Merz und Polens Regierungschef Donald Tusk zu sehen. Unappetitlich ist nicht nur der Sound, sondern auch die Bildsprache. Alle drei Politiker mit großen Hakennasen und Schläfenlocken dargestellt, eine eindeutig antisemitische Karikatur, und die drei wedeln lachend mit Geldscheinen vor dem Gesicht einer Frau herum. Erkennbar als die Präsidentin des Landes Moldau, Maya Sandu. Lukas, was soll dieses Video?
Das Video erhebt den Vorwurf, dass Maya Sandu und ihre proeuropäische Partei, die PAS, von Europa gekauft seien. Wie du gesagt hast, das Video ist klar antisemitisch. Es ist KI-generiert, wie auch ganz viele andere Videos auf diesem TikTok-Account. Und alle haben ein bisschen das gleiche Narrativ. Eben Sandu und PAS verraten die Interessen der Bevölkerung der Moldau.
Ja.
Mittlerweile ist dieser Account auf TikTok gesperrt, aber es gibt in den letzten Monaten ganz viele solcher Fake-Videos, die falsche Behauptungen verbreiten, mutmaßlich von Russland gesteuert, und Grund dafür sind die Parlamentswahlen, die am vergangenen Sonntag in der Moldau stattgefunden haben.
Die kleine Republik Moldau hat am Sonntag ein neues Parlament gewählt. Ohne Zweifel hat sich Russland massiv in den Wahlkampf eingemischt. Europa sollte sich diese russische Einflussnahme ganz genau anschauen und daraus lernen, sagt Technologie- und Geopolitik-Redaktor Lukas Mäder. Ich bin Marlin Oehler. Lukas, also du sagst, Videos wie das gerade eben, sehr wahrscheinlich von Russland initiiert. Wie sicher kann man da sein? Also gibt es Beweise?
In diesem konkreten Fall gibt es keinen echten Beleg, aber das Muster ist eigentlich klar. Eben die Narrative, die stimmen auch, das mit KI generiert, das stimmt, und vielleicht wird man dann auch in Zukunft noch sehen, dass auch wirklich genau dieser Account in ein Netzwerk gehört von russischer Propaganda.
There is a lot at stake in these elections for our country.
Und dagegen hat sich Maya Sandu auch entschieden gewehrt. Am Wahltag selber, am Sonntag, tritt die moldauische Präsidentin nach der Stimmabgabe vor die Kamera und sagt, es stehe sehr viel auf dem Spiel.
Any fresh interference will impact significantly our elections. Then Moldova might lose everything it has won.
Ja, sie sagt, ihr Land müsse sich zur Wehr setzen gegen die massive Einmischung Russlands. Und wie das Wahlresultat jetzt zeigt, scheint das auch einigermaßen geglückt zu sein. Sandus Partei ist Wahlsiegerin, die proeuropäischen Kräfte haben die absolute Mehrheit behalten im Parlament.
Ja.
Und, das kann man schon sagen, in der Moldau, da zeigt Russland so die ganze Palette an Strategien und Mitteln zur Wahlbeeinflussung, die der Kreml hat.
Aber warum die Moldau? Also welche ganz konkreten Interessen hat Russland denn an diesem kleinen Land?
Ja, also die Moldau ist eine frühere Sowjetrepublik. Es ist ein kleines Land, eingeklemmt zwischen Rumänien und der Ukraine.
Mhm.
Und Moskau zählt das Land zu seiner Einflusssphäre. Es gibt immer noch relativ viele Leute, die Russisch sprechen. Es gibt historisch eben starke Bande auch zu Russland, teilweise immer noch. Es gibt die abtrünnige Republik Transnistrien, die eigentlich zu Moldau gehört, aber de facto unabhängig ist, mit Hilfe von Russland bestehen kann. Da sind auch schon seit über 30 Jahren russische Truppen stationiert. Und seit 3 Jahren jetzt hat die Moldau den Status eines EU-Kandidaten. Und das ist natürlich dem Kreml, das ist Putin, ein Dorn im Auge.
Mhm. Darum kommt es wohl jetzt eben zu dieser massiven Einflussnahme in der Moldau.
Ja, genau. Auch weil die Moldau ein besonders leichtes Ziel ist, kann man vielleicht sagen. Es ist ein armes Land. Der Staat, auch der Rechtsstaat sind schwach ausgeprägt, und eben es gibt diese starken Verbindungen, teilweise auch von Geschäftsleuten in die Sprache, teilweise immer noch historisch die Verbindungen zu Moskau, zu Russland. Und das macht es natürlich einfacher. Das macht die Moldau in einem gewissen Maß auch zu einem idealen Versuchslabor für Wahlmanipulation, eben weil da Russland ideale Voraussetzungen hat.
Okay. Lass uns diese Einmischung und Wahlbeeinflussung noch etwas genauer unter die Lupe nehmen, die Russland bei diesen und eben auch den letzten Wahlen in Moldau zugeschrieben wird. Das eine sind eben solche Videos auf Social Media, wie eingangs ein Beispiel gebracht wurde, klassische Desinformation, Verbreitung von Fake News. Wie wird das denn eigentlich organisiert?
Da spielt Telegram eine wichtige Rolle, diese Messenger-App und teilweise auch eine Art Social-Media-Plattform. Da hat die BBC kürzlich eine Recherche publiziert, sehr interessant. Da hat eine Journalistin, hat sich in so eine Telegram-Gruppe eingeschleust und die Mitglieder dort, die wurden trainiert im Erstellen auch von Inhalten, die wurden bezahlt, falsche Anschuldigungen zu posten, zum Beispiel, dass Sandu im Kinderhandel verwickelt sei, den Menschenhandel fördern würde. Die Mitglieder wurden über eine russische Bank bezahlt und es gibt vermutlich Verbindungen zu einem moldauischen Oligarchen, der in Russland lebt. Es gibt auch andere Beispiele, zum Beispiel die Falschinformation, dass die Regierung, die proeuropäische, nach der Wahl dann 700 Soldaten in die Ukraine schicken möchte. Das ist aufgetaucht auf einer sehr dubiosen türkischen Nachrichtenplattform. Oder in einem anderen Fall wurde eine gefälschte Nachricht verschickt im Namen des Bildungsministeriums, dass künftig LGBT-Kurse obligatorisch in den Lehrplan aufgenommen würden. Also das sind so, das ist so eine Auswahl von gewissen Narrativen.
Also wirkt ein bisschen random, diese Themenzusammensetzung. Wo ist denn da der Zusammenhang? Also ich meine Kinderhandel, Ukraine-Krieg, LGBTQ.
Ja, es ist nicht ganz so zufällig, die Zusammensetzung. Also das eine, was immer wieder betont wird, ist sozusagen, dass der Westen die traditionellen Werte in der Moldau, in Osteuropa insgesamt, zerstören möchte. Also das ist auch vom Kreml ein klassisches Narrativ oder der angebliche Wertezerfall in Westeuropa und dass man sich davor schützen muss. Also ebenso diese Anerkennung der Rechte von Homosexuellen, das ist ja in Russland ein Tabu.
Und das ist ein sehr anti-wokes Narrativ auch hier.
Ja, genau, kann man sagen. Das ist ein klassisches russisches Narrativ. Und das andere ist Beispiel mit den Soldaten, die in die Ukraine geschickt werden sollen. Das ist sehr spezifisch auch auf die Moldau zugeschnitten, weil dort eben das Land grenzt an die Ukraine. Durch diese russischen Soldaten in Transnistrien bestand immer die Angst, dass das Land auch in den Krieg hineingezogen würde. Und diese Angst ist sehr weit verbreitet und vielleicht auch nicht ganz unberechtigt. Und die wird natürlich zusätzlich geschürt hier.
Okay. Jetzt aber abgesehen von solcher Desinformation und Fake News auf Social Media, gibt es noch andere Einflussnahmen, russische?
Ja, genau. Also diese Falschinformationen teilweise wirklich mit riesigen Netzwerken auch organisiert. Das ist eigentlich die Grundlage von russischer Beeinflussungsaktion, weil das kann auch teilweise von Moskau aus, von Russland aus gemacht werden und ist relativ billig. Eben teilweise gibt es gefälschte Dokumente, die eingesetzt werden, um die Glaubwürdigkeit der Falschinformation auch zu erhöhen. Dann gab es in der Moldau auch schon letztes Jahr finanzielle Einflussnahme, also dass man Leute bezahlt dafür, dass sie sich politisch organisieren. Das war auch nicht rechtmäßig, weil die Gelder eben aus Russland kamen, nicht deklariert waren. Und auch konkret einfach Stimmenkauf, dass man Leute dafür bezahlt hat, in einer gewissen Weise abzustimmen.
Und konnte man auch Störmanöver am Wahltag selber beobachten?
Ja, das gab es auch. Zum Beispiel Bombendrohungen gegen Wahllokale, also um den Wahlprozess zu stören. Und offenbar gab es auch Cyberangriffe am Wahltag. Auch hier eigentlich, dass man den geordneten Wahlablauf stören möchte. Was letztes Jahr oder jetzt auch im Vorfeld dieser Wahl auch befürchtet wurde, man wird jetzt sehen, ob das vielleicht noch passiert, sind geplante Proteste. Es gab Trainingscamp in Bosnien, in Serbien, wo Leute aus der Moldau hingereist sind und ausgebildet wurden, eigentlich wie man Massenproteste organisiert, wie man zum Beispiel auch die Polizei provoziert, damit Proteste eben dann eskalieren. Man vermutet eben, dass die Idee dahinter war, dass die dann Proteste organisieren nach einem Wahlresultat. Mhm. Der Vorwurf der Wahlfälschung, der wurde teilweise vielleicht auch schon vorbereitet, eben in dieser Telegram-Gruppe. Da wurden auch Umfragen, manipulierte Umfragen eigentlich durchgeführt und dann publiziert, wo die pro-russische Seite in den Wahlen oder eben in den Umfragen vorne lag. Und,
was ja eben nicht stimmte. Also es war ja falsch. Tatsächlich lagen die pro-europäischen Parteien auch in den Umfragen schon vorne.
Genau. Und da kann man sagen, das war eigentlich die Vorbereitung, dass man nachher im Nachhinein sagen kann, die Wahl ist gefälscht, weil die Umfragen zeigen ja, die pro-russische Seite hätte gewinnen müssen, jetzt hat die pro-europäische gewonnen. Mhm. Also, dass da Wahlfälschung im Spiel ist.
Also, dass man Zweifel säen kann quasi an der demokratischen Legitimation eigentlich dieses Wahlausgangs.
Genau, das ist ja auch sehr häufig, das sieht man auch in anderen Ländern, dass russische Narrative darauf zielen, dass eben eigentlich das gesamte Vertrauen in die demokratischen Prozesse, in die Demokratie beschädigt werden soll. Und das ist hier auch der Fall.
Du sprachst davon, dass diese Einflussnahmen unter anderem zu russischen Banken oder Oligarchen zurückverfolgt werden können. Aber kann man eine ganz konkrete Linie auch zur Regierung, zum Kreml, zu Putin ziehen?
Ja, das ist immer relativ schwierig, eben weil natürlich diese Geldflüsse und diese organisatorischen Verbindungen auch im Hintergrund laufen. Es gibt schon Verbindungen auch von großen Desinformationsnetzwerken, die teilweise von privaten Firmen im Auftrag des Kremls durchgeführt werden und die sind eben auch aktiv in der Moldau beispielsweise. Und was ich auch gesehen habe oder was auch gesagt wird, dass diese Trainingscamps in Serbien, in Bosnien, dass dort die Ausbildner, die seien zumindest zum Teil von der Söldnertruppe Wagner gekommen und das ist zwar keine staatliche Organisation, aber wenn die involviert sind, ja, dann kann man sagen, dann ist es zumindest geduldet vom Kreml.
Wir sind gleich zurück.
Erfüllen Sie sich Winterträume in Nordisland oder Finnisch-Lappland. Genießen Sie Erholung pur, eine Portion Abenteuer und mit etwas Glück magische Nordlichter. Dank unseren Gästebetreuerinnen und Betreuer vor Ort und der MyContiki-App profitieren Sie von persönlichen Tipps für unvergessliche Nordenmomente. Jetzt entdecken auf contiki.ch/winterhits.
Gut, jetzt haben aber die pro-europäischen Kräfte in der Moldau tatsächlich gewonnen am letzten Sonntag, die absolute Mehrheit behalten. Da könnte man ja aber auch sagen, die russische Einflussnahme hat nicht wirklich funktioniert.
Ja, das sieht vielleicht ein bisschen so aus. Man kann es natürlich nicht sagen. Man weiß ja nicht, wie das Wahlresultat ausgesehen hätte, wenn es die Einflussnahme nicht gegeben hätte. Also vielleicht hätten dann die pro-europäischen Kräfte noch stärker gewonnen. Es ist ganz grundsätzlich bei solcher Einflussnahme oder versuchter Einflussnahme schwierig, weil man kann sie eigentlich nicht messen. Man kann hier sagen, die Akteure hinter dieser Wahlbeeinflussung, die haben ganz offensichtlich ihr Ziel nicht erreicht.
Jetzt aber mal ganz ehrlich, Lukas, die Moldau, die ist ja schon sehr, sehr weit weg gefühlt. Also die russische Einflussnahme zielte auf die Moldau ab, das haben wir jetzt verstanden. Aber warum sagst du, Europa muss das genau beobachten?
Ja, die Moldau selbst mag uns, mag viele nicht direkt betreffen oder interessieren. Aber ich glaube, die EU sollte hinschauen, was dort passiert, was eben auch russische Kräfte dort machen, wie sie versuchen, die Wahl zu beeinflussen. Weil ich glaube, die Moldau ist in einem gewissen Maß ein Anschauungsbeispiel, weil Moskau hat dort eigentlich keine Hemmungen, weil man sieht das Land noch so als Teil der Sowjetunion und früher gehörte das uns, da können wir ein bisschen tun und lassen, was wir wollen. Und es kann sein, dass Russland heute in Frankreich, in Deutschland bei solchen Aktionen sich eher noch ein bisschen zurückhält, weil sie vielleicht noch nicht komplett eskalieren wollen. Ich meine, sie sind schon auch aktiv dort, aber es ist, denke ich, ein gewisses Lehrstück, dass man die Moldau anschaut, was wird dort gemacht, mit welchen Strukturen, welche Arten von Aktionen werden vorbereitet, weil das könnte vielleicht in Zukunft auch in Westeuropa dann zum Einsatz kommen.
Ja, also wie du sagst, es ist ja nicht ganz das erste Mal, dass man davon hört. Erst kürzlich haben wir hier im Akzent von der russischen Einflussnahme bei den Wahlen in Rumänien gesprochen, aber auch bei den deutschen Bundestagswahlen haben wir davon gehört. Europa wirkt da schon irgendwie ein bisschen ohnmächtig oder überfordert, um die russische Einflussnahme zu stoppen. Oder wie siehst du das?
Ja, ich glaube, ganz viele Länder sind sich der Bedrohung nicht bewusst. Es gibt 2-3 Ausnahmen. Frankreich ist relativ aktiv. Auch Schweden hat eine lange Tradition, dass man diese Problematik adressiert. Aber ich glaube, in Westeuropa, gerade auch in Deutschland oder in der Schweiz, sieht man dieses Problem so ein bisschen als kleiner an. Man marginalisiert dieses Problem vielleicht ein bisschen. Und ich glaube, es ist auch eine gewisse Hilflosigkeit, dass man gar nicht so recht weiß, was man jetzt tun sollte. Aber gerade wenn es zum Beispiel um diese Falschinformation geht, da kann man durchaus Sachen machen, weil das sind gewisse Netzwerke im Hintergrund, die kann man je nachdem auch technisch nachverfolgen. Es gibt Organisationen, die das auch machen, also NGOs. Da könnten auch staatliche Behörden mehr machen, um diese organisierte Einflussnahme eigentlich zu stoppen.
Also was bräuchte es denn? Das heißt, westliche Demokratien müssten viel mehr Geld in die Hand nehmen, mehr Personal aufstellen, um eben solche Beeinflussung zu stoppen.
Ja, Geld und Personal ist das eine. Das andere ist überhaupt, dass man einmal ein Bewusstsein hat für die Bedrohung und dass man sich auch eine Strategie überlegt, wie geht man dagegen vor.
Also was man da in der Moldau gesehen hat, könnte man sagen, das ist Bad News für ganz Europa. Also wenn du jetzt einen Blick in die Zukunft noch richten müsstest, Lukas, wird das zunehmen? Also sind europäische Demokratien immer mehr dieser russischen Beeinflussung ausgesetzt?
Es ist natürlich schwierig, in die Zukunft zu schauen. Ich persönlich denke, es gibt Anzeichen dafür, dass solche Aktionen zunehmen könnten. Es wäre möglich, dass der Kreml jetzt sozusagen ein Momentum sieht, also einen günstigen Zeitpunkt für solche Aktionen, vielleicht auch im Hinblick auf gewisse Wahlen. Die amerikanische Außenpolitik unter Trump wandelt sich, also die amerikanische Unterstützung für Europa, für die Ukraine vielleicht auch bröckelt. Mich würde nicht überraschen, wenn es in den nächsten Monaten noch verstärkt zu solchen Aktionen kommt.
Danke. Lukas, warst du da?
Danke dir, Marlin, für die Einladung.
Das war unser Akzent mit Lukas Mäder. Mein Name ist Marlin Oehler. Und wer noch mehr erfahren will, darüber, wie die Europäer durch die hybride Kriegsführung Russlands maximal herausgefordert werden und warum das zunehmend zum Stresstest wird für die NATO, dem empfehle ich wärmstens unseren Podcast «NZZ Geopolitik – Das große Ganze verstehen». Heute frisch auf allen Plattformen. Macht's gut. Und bis bald.